Radio SRF.
Echo der Zeit. Harte Hand zu Hause, bitte um Milde in Brüssel. Präsident Samaras und die Streiks in Griechenland.
Diese Sparprogramme werden nicht dazu führen, dass Griechenland wirklich sein Schuldenproblem los wird.
Die Journalistin aus Athen gibt Auskunft. Die EU will Kroatien Fördergelder sperren, denn das Land liefert Kriminelle nicht aus. Dann ein Film über den Rohstoffhändler Glencore wühlt eine Gemeinde auf.
Das ist eigentlich eingeschlagen wie eine Bombe. Von dort war es klar, man muss etwas machen.
Zum Beispiel das Steuergeldspenden. Überraschendes aus dem Zürcher Säuliamt. Und Überraschendes aus dem Säuli. Nämlich revitalisierende Therapien. In luxuriösem Ambiente. Einblick ins diskrete Geschäft mit Frischzellen. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fatzer und Karin Britsch. Sie hat die Nachrichten des Tages.
Die ägyptische Justiz hat die Vermögen führender Muslimbrüder einfrieren lassen. Ein Gericht in Kairo folgte dem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft. Betroffen sind 14 Personen, unter ihnen Mohammed Badir, der inhaftierte Chef der Muslimbruderschaft. Die ägyptische Polizei hat außerdem ein weiteres Führungsmitglied der Gemeinschaft festgenommen, nämlich den Sprecher der Muslimbrüder. Über 1000 Flüchtlinge aus Afrika haben gestern versucht, europäischen Boden zu erreichen. Rund um die Insel Sizilien etwa musste die italienische Küstenwache gegen 1000 Flüchtlinge retten, die mit ihren Booten in Seenot geraten waren. An der marokkanischen Küste haben schätzungsweise 380 Afrikaner die spanischen Exklaven Melilla und Ceuta gestürmt, teilweise mit Gewalt. Die EU droht Kroatien damit, EU-Fördergelder einzufrieren. Laut EU-Beamten geht es dabei um bis zu 80 Millionen Euro. Hintergrund ist ein Streit um die Auslieferung von mutmaßlichen Schwerverbrechern. Kroatien hatte Ende Juni, also vor seinem Beitritt in die EU, in einem Schnellverfahren ein Sondergesetz verabschiedet. Dieses verhindert, dass Haftbefehle, die vor August 2002 ausgestellt wurden, angewendet werden. Dadurch werden mehrere mutmaßliche Schwerverbrecher geschützt, so auch ein ehemaliger Geheimdienstgeneral, der von Deutschland gesucht wird. Der Ständerat will, dass zu viel bezahlte Krankenkassenprämien an die Versicherten zurückbezahlt werden. Von 1996 bis 2011 wurden in verschiedenen Kantonen zu hohe Krankenkassenprämien verlangt, um die Reserven zu erhöhen. In anderen Kantonen fiel die Reservebildung zu gering aus. Ohne Gegenstimme hat der Ständerat einem Kompromiss zugestimmt, auf den sich eine Mehrheit der kantonalen Gesundheitsdirektoren geeinigt hatte. Für die Kompensation sollen 800 Millionen Franken zur Verfügung stehen. Dies entspricht etwa der Hälfte der zu viel bezahlten Prämien. Im Gegensatz zum übrigen Europa geht die Zahl der Asylgesuchen in der Schweiz zurück. Seit Jahresbeginn sind fast 30% weniger Anträge eingereicht worden als in der gleichen Zeit im Jahr 2012. Das zeigt die jüngste Asylstatistik des Bundesamts für Migration. Zugenommen hat die Zahl der Gesuche aus Syrien, nach wie vor am meisten Asylsuchende stammen aber aus Eritrea. Die letzte Grippesaison war eine der schwersten der vergangenen 10 Jahre. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Gesundheit. 3% der Bevölkerung seien von Oktober letzten Jahres bis im Mai wegen einer grippeähnlichen Erkrankung zum Arzt gegangen. Ähnlich hohe Zahlen habe es in den letzten 10 Jahren nur 2-mal gegeben. In Österreich hat ein mutmaßlicher Wilderer 4 Personen erschossen. Laut der Polizei handelt es sich beim mutmaßlichen Täter um einen Tierquäler, der festgenommen werden sollte. Dieser Festnahme widersetzte er sich mit Gewalt. Nach einer Verfolgungsjagd verschanzte er sich auf einem Bauernhof in Niederösterreich. Bei den Todesopfern handelt es sich um 3 Polizisten und den Fahrer eines Sanitätswagens. Der Polizeieinsatz ist noch im Gang. In Bangladesch hat das oberste Gericht Abdul Qadir Mollah, einen Führer der größten islamistischen Partei, zum Tod verurteilt. Seine Jamaat-el-Islami-Partei kämpfte gegen die Unabhängigkeit Bangladeschs von Pakistan, die 1971 erfolgte. Aus dieser Zeit werden mehrere Führungsleute der Partei, werden ihnen Verbrechen zur Last gelegt, wie Mord, Vergewaltigung und Folter. Im Februar hatte ein Spezialgericht Mollah zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil hatte Demonstrationen zur Folge, bei denen die Todesstrafe gefordert wurde. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8014 Punkten minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.536 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.23,79 gehandelt und der Dollar zu 92,70 Rappen. Das Wetter. In der Nacht fällt verbreitet Regen oder oberhalb von 2500 Metern auch Schnee. Morgen Mittwoch ist es dann oft bewölkt und windig und immer wieder nass bei 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Die griechische Opposition hofft auf eine Welle des Umsturzes. Auch holländische Gürtel müssen sich enger schnallen lassen. Dann Glencore-Steuergeld, das einigen auf der Seele lastet. Ein Todesurteil in Bangladesch, das für Unmut sorgt. Und Millenniumsziele, die sich nicht alle erfüllen lassen. Schließlich saumäßig gut oder bloß schweineteuer. Seltener Einblick in eine edle Klinik für Frischzellenkuren hoch oben am Genfersee. Echo der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast unter srf.ch. Staatsangestellte in Griechenland haben das Messer am Hals. Ihre Stellen sind in Gefahr. Ihre Wut lassen sie einmal mehr mit Streiken raus. Vor allem Lehrkräfte verweigern die Arbeit, aber auch Angestellte auf Arbeitsämtern und Ärzte. Das soll die ganze Woche so gehen. Die Sparpläne der Regierung sind einfach zu viel für sie. Die will 15.000 Stellen streichen und zusätzlich über 20.000 in die Mobilitätsreserve schicken, was auch eine Art Vorstufe der Entlassung sein kann. Ich fragte die Journalistin Corinna Jessen in Athen, wieso kommen diese Streiks jetzt, wo doch der Stellenabbau schon längst bekannt ist?
Ja, zum einen wird der Stellenabbau ja jetzt erst wirklich umgesetzt. Diese heilige Kuh des öffentlichen Dienstes anzutasten, hat man ja immer wieder verschleppt. Bereits im Frühjahr sollten die Listen eigentlich vorliegen mit den Namen derer, die man zumindest innerhalb des öffentlichen Dienstes versetzen oder aber dann zunächst freistellen und im Endeffekt dann entlassen sollte. Doch die Direktoren von Dienststellen und Behörden haben diese Listen einfach nicht eingereicht. Sie haben sich geweigert und so musste man zunächst ein Anforderungsprofil des gesamten öffentlichen Sektors erstellen, was ja auch ein Ziel der Maßnahmen ist, um diese Überschüssigen auszumachen. Ob das nun wirklich die richtigen sind, die jetzt getroffen wurden, bleibt dahingestellt. Aber daher kommt der Stellenabbau gerade erst jetzt wirklich in Gang. Das ist die eine Seite. Gleichzeitig aber will die Opposition eben gerade jetzt eine große Welle des Protestes auslösen, eine Stimmung des Aufbegehrens, weil die Regierung eben die Erfolge des Sparprogramms vorweist und sagen will, also wir haben es richtig gemacht, es sollte so weitergehen.
Das heißt, wenn die Regierung der Opposition vorwirft, gegen sie aufzuhetzen, dann hat sie ein Stück weit recht.
Also ich habe mit sehr vielen Lehrern gesprochen in den letzten Tagen und auf ihrer Kundgebung gestern haben ihre Vertreter das auch ganz klar und öffentlich gesagt. Es geht ihnen nicht nur darum, Entlassungen zu verhindern, sondern die gesamte Sparpolitik und damit die Regierung zu stürzen. Und der Führer der linksradikalen Oppositionspartei Syriza, Alexis Tsipras, hat ganz unverblümt seine Hoffnung geäußert, dass aus diesem Protest eine Welle des Umsturzes werden solle. Er hat auch ausdrücklich die Schüler aufgerufen, den Kampf ihrer Lehrer zu unterstützen. Und das bedeutet in Griechenland Schulbesetzung. Und wenn das eine richtige Welle wird, eine landesweite Welle, dass die Schüler ihre Schulen besetzen, dann ist das etwas, wogegen die Staatsgewalt eigentlich machtlos ist. Denn gegen Jugendliche geht man hier nicht mit Gewalt vor. Hinter diesem Streik steht also ein Kräftemessen der Opposition und der Regierung, die ihrerseits wiederum alles tut, um die Menschen von den Erfolgen der Sparpolitik zu überzeugen und davon, dass nun ein Ende der Krise endlich absehbar ist.
Diese Reformfähigkeit Griechenlands, die wurde und wird ja oft angezweifelt, aber jetzt offenbar wird doch dieses rigide Austeritätsprogramm durchgezogen. Sogar heilige Kühe, wie Sie gesagt haben, werden jetzt eigentlich geopfert.
Es gibt wohl wenig Spielraum, denn man kann sich davor nicht mehr drücken, denn also man muss auch das große Ganze sehen, Griechenland wird wohl langfristig eine ganz große Lösung brauchen. Also diese Sparprogramme werden nicht dazu führen, dass Griechenland wirklich sein Schuldenproblem los wird. Und das bedeutet, Griechenland wird ein Entgegenkommen der Kreditgeber brauchen, in Form eines Schuldenschnitts oder durch Streckung der Tilgungsfristen, wie auch immer. Wahrscheinlich werden wir das im kommenden Jahr erst erfahren. Und die Regierung Samaras ist absolut bewusst, dass es dieses Entgegenkommen nur geben wird, wenn die bisher verlangten fiskalischen Ziele erreicht sind. Und daher versucht Samaras alles, um die Kreditgeber diesmal wirklich zufriedenzustellen, ihnen keinerlei Anlass zu geben, weitere Maßnahmen zu verlangen. Denn das würde der Regierung innenpolitisch jedenfalls das Kreuz brechen.
Bisher hatte die Regierung bei Protesten ja auch schon mal einen Rückzieher gemacht. Diesmal liegt das einfach nicht drin.
Nein, also ich denke, bei dem Stellenabbau und auch bei einigen Strukturreformen, die schon lange angefordert sind, wie zum Beispiel die endgültige Liberalisierung von Berufsständen, wie jetzt die der Rechtsanwälte, da geht es jetzt diese Woche auch ran, da wird es keinen Rückzieher mehr geben können. Bei einigen Forderungen, zum Beispiel nach der sofortigen Schließung von Staatsbetrieben wie den griechischen Munitionsfabriken, versucht man immer noch Kompromisslösungen zu finden, was ja vielleicht auch nicht falsch ist.
Ministerpräsident Samaras ist heute in Brüssel. Was ist denn seine Botschaft dort?
Nun, er ist ganz klar heute in Brüssel mit der Botschaft, Griechenland erfüllt das, was von ihm verlangt wird. Griechenland macht seine Hausaufgaben, aber das griechische Volk kann nicht mehr sparen. Es geht nicht mehr, es ist wirklich die rote Linie erreicht. Man kann den Menschen nicht mehr Sparmaßnahmen aufbürden, sonst bricht natürlich auch die politische Stabilität zusammen, die jetzt durch diese Koalitionsregierung erreicht wurde und sicherlich droht in Anführungsstrichen Samaras den Partnern in Brüssel auch sicherlich damit oder zumindest mit der Gefahr, dass es bei einem Zusammenbruch dieser Regierung dann natürlich eine Regierung der linken Radikalen geben wird und da weiß man nicht, was dann kommt.
Also Griechenland hat jetzt tatsächlich Sparanstrengungen hinter sich und immer auch noch vor sich. Das Defizit ist auch geschrumpft. Zu welchem Preis denn all das?
Nun, der Preis ist kurz gefasst die Einbuße von ungefähr 25%, also einem Viertel der griechischen Wirtschaftsleistung. Das ist natürlich immens. Und der Preis ist Rezession, der Preis ist eine immense Arbeitslosigkeit. Man hat jetzt gerade wieder die Zahlen vorgelegt bekommen, der liegt bei 28% Arbeitslose. Das ist natürlich wirklich sehr tragisch. Und zusammengefasst könnte man sagen, also der Preis ist eine Senkung des Lebensstandards um gut 30%. Das ganze Programm hat das Land wirtschaftlich um Jahrzehnte zurückgeworfen.
Corinna Jessen ist Journalistin in Athen. Es war einmal ein niederländischer König, der in seiner goldenen Kutsche vorfuhr und von seinem Volk großen Jubel erntete. Doch die Freude war schnell zu Ende, als Willem Alexander sodann seine erste Thronrede aus der Feder der Regierung hielt.
Sonder ingrijpen blijft het overheidskort te hoog. De regering legt u daarom extra maatregelen voor van in totaal 6 miljard euro.
Auch im kommenden Jahr müssen die Niederländerinnen und Niederländer den Gürtel enger schnallen. Das Budget sieht erneut Einsparungen von 6 Milliarden Euro vor, zusätzlich zum schon laufenden Sparprogramm. Der Unmut in der Bevölkerung wächst, wie der Bericht von Elspeth Kucke in Amsterdam zeigt.
Wir haben natürlich jahrelang ontzettend viel premies betaald voor de pensioenen van de mensen die toen oud waren.
Meine Generation hat jahrelang Prämien bezahlt für die heutigen Senioren, sagt eine 58-jährige Primarlehrerin auf dem Newmarkt, dem Platz unweit vom Amsterdamer Hauptbahnhof. In diesem Topf sei nun zu wenig Geld, weil sich die Regierung auch daraus bedient habe. Für sie, die in 8 Jahren pensioniert werde, bleibe fast nichts mehr übrig. Meine Generation wurde bestohlen, empört sich die Erzieherin.
Und ich nicht allein. Eine hele Generation mit mir.
Wenn er bis zu seiner Pensionierung gesund bleibe, komme er ganz knapp über die Runden, erklärt ein 59-jähriger Teppichhändler auf dem gleichen Platz. Aber jetzt den Gürtel noch enger schnallen, sei nicht richtig. Wir sparen uns noch zu Tode, sagt er.
Sie bleiben mal besuinigen. Finde ich keine feine Sache. Sie sind den Boel wel ein bisschen an den Tod besuinigen. Eine Ökonomie, die geht doch stets schlechter.
Auf der anderen Seite des Platzes schließt eine junge Frau ihr Fahrrad ab und greift nach dem Rucksack im Kindersitz. Durch all die Sparrunden sei sie immer knapper bei Kasse, klagt sie.
Also ich muss minder werken, sodass ich kann auf Zeit hem abholen. Weil ich habe kein Geld mehr für den Opfang. Belachelijk, so ist es.
Seit sie sich die nachmittägliche Betreuung nicht mehr leisten könne, müsse sie ihren Sohn immer um 3 Uhr von der Schule abholen. Dadurch könne sie nur noch wenige Stunden arbeiten. Es sei wirklich lächerlich, schimpft die alleinerziehende Mutter. Laut einer heute veröffentlichten Umfrage denken 80% der niederländischen Bevölkerung, dass die zusätzlichen Sparmaßnahmen die Wirtschaftskrise bloß verschlimmern. Eine Meinung, die inzwischen selbst die Mehrheit der Ökonomen teilt. Leek Schoogtuin gehört nicht zu ihnen. Dem renommierten Wirtschaftsprofessor, der an der Universität von Amsterdam und jener von Groningen lehrt und der jahrelang im Führungsgremium der niederländischen Nationalbank saß, für Leek Schoogtuin gehen die Sparmaßnahmen sogar zu wenig weit. Das Land habe in der Vergangenheit auf zu großem Fuß gelebt. Das müsse nun endlich korrigiert werden.
Wir haben in Nederland over de laatste decennia hebben wij een economie gebouwd waar we steeds meer aan de collectiviteit zijn gaan overlaten.
We hebben in de Nederlanden in de laatste decaden een economie aufgebaut, die zich immer meer aan den Staat anlehnte. Dieses System ermöglichte es den Frauen, arbeiten zu gehen, und Kinder brauchten nicht mehr für ihre Eltern zu sorgen. Das alles ist viel zu teuer geworden. Wir können es uns nicht mehr leisten. Deshalb müssen wir sparen.
Dann können wir es alle nicht mehr tragen, und darum muss nun besteuert werden.
Der ständige Spardruck macht die Menschen nicht nur unzufrieden. Aus Angst vor der Zukunft wagen viele es nicht mehr, Geld auszugeben. Die Wirtschaft kommt dadurch nicht aus der Rezession, sondern stagniert weiter. Aber die Niederlande deswegen als krankes Land zu bezeichnen, geht dem Wirtschaftsprofessor zu weit. Er verweist auf das starke Pensionsmodell, das vielen Ländern Vorbild ist.
Mit elkaar haben wir 1000 Milliarden Euro gespart für unsere Pension. Es sind wenige Länder, die uns das können nachsagen. Allein haben wir die Erwartung, dass
wir haben 1000 Milliarden Euro für unsere Pensionen gespart. Das können wenige andere Länder von sich behaupten. Bloß erwarten wir jetzt, dass wir uns mit 65 oder noch früher pensionieren lassen können und 70% unseres letzten Lohnes erhalten. Aber so schön ist die Welt nicht. Wir leben in einem reichen Land, aber wir leben nicht im Paradies.
So mooi ist die Welt nicht. Wir leben in einem heel reich Land, aber wir leben nicht in einem Paradies.
Die Devise für die kommenden Jahre lautet vielmehr Augen zu und durch. Dabei gelte es, die Wählerschaft von den dringend notwendigen Reformen, etwa auf dem Wohnungsmarkt oder im Gesundheitswesen, zu überzeugen, sagt Leek Schoogtuin, dem das alles viel zu lange dauert. Das Land bewege sich einfach zu langsam. So könne die Modernisierung kaum in Gang kommen, befürchtet der Wirtschaftsprofessor.
Wir bewegen nach meinem Idee zu langsam, und wodurch die echte Modernisierung nicht von der Grund kommt und zu lang dauert.
Der Beitrag aus Amsterdam von Elsbeth Gucker. Kroatien ist noch kein Vierteljahr Mitglied der EU und schon soll es von Brüssel bestraft werden. Die EU droht dem Land mit Geldentzug, weil Zagreb sich weigert, ehemalige Geheimdienstleute und Kriminelle auszuliefern. EU-Korrespondent Urs Brudere.
Die zuständige EU-Kommissarin Reding gab sich heute stinksauer. Man habe Kroatien viel Vertrauen entgegengebracht, aber
Croatia started to misuse this trust the day it entered the European Union.
Kroatien habe dieses Vertrauen missbraucht ab dem Tag, da es der EU beigetreten sei. Der Missbrauch fing genau genommen 3 Tage vor dem Beitritt an, als das kroatische Parlament in einer Hauruck-Übung das Gesetz über den europäischen Haftbefehl so änderte, dass nur noch Leute ausgeliefert werden, deren Verbrechen nicht weiter zurückreichen als bis ins Jahr 2002. In der EU haben einige Länder tatsächlich den europäischen Haftbefehl so eingegrenzt, wie das Kroatien jetzt tun möchte. Aber diese Länder waren 2002 bei der Einführung des Haftbefehls schon dabei. Kroatien, sagt die EU-Kommission, hätte im Rahmen der Beitrittsverhandlungen allenfalls über eine solche Eingrenzung verhandeln müssen. Das habe es nicht gemacht und jetzt sei es dafür zu spät. Falls Kroatien nachgibt, muss nicht nur ein gewisser Josip Perković mit einer Auslieferung rechnen. Perković soll 1983 für den jugoslawischen Geheimdienst den Mord an einem Dissidenten in Bayern organisiert haben. Deutschland fordert deshalb seine Auslieferung. Nein, auch Kriegsverbrechern aus den Jugoslawienkriegen in den 90er Jahren droht allenfalls eine Auslieferung. Und die Regierung Kroatiens hat schon ein teilweises Nachgeben angekündigt. Bis im Juli 2014 verspricht sie, das Gesetz zu ändern. Das dauert Reding zu lang. Ein Gesetz, das in wenigen Tagen vor dem EU-Beitritt geändert werden konnte, kann auch in wenigen Tagen wieder zurückverändert werden. Morgen will die EU-Kommission sagen, warum sie welche Sanktionen gegen Kroatien ergreifen will. Die übrigen EU-Staaten dürfen dann noch ihre Meinung äußern, bevor die Kommission Sanktionen verhängt. Wie die genau aussehen, sei darum noch offen, so Reding. Aber
that there will be sanctions, that seems rather clear.
Dass es Sanktionen geben werde, sei ziemlich klar. Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass die Kommission Kroatien die Subventionen zur Absicherung seiner Außengrenzen streicht. So verlöre das Land nicht nur 80 Millionen Euro, auch der Beitritt zum Schengen-Raum würde dadurch in weitere Ferne rücken. Denn sichere Außengrenzen sind eine Bedingung für den Beitritt in den Raum ohne Grenzkontrollen an den Innengrenzen. Es ist selten, dass die Kommission mit harten finanziellen Maßnahmen droht. Und noch seltener, dass sie sie ergreift. Und noch nie zeigte sich Brüssel gegenüber einem ganz neuen Mitglied so hart.
Das war Urs Bruderer aus Brüssel. Stell dir vor, es gibt Geld und keiner will's. Naja, genau so ist es zwar nicht, aber aufhorchen lässt es schon, was im Zürcher Bezirk Affoltern, auch bekannt als Säuliamt, passiert. Dort, in dieser ländlichen, bürgerlichen Gegend, sind vielen Menschen die Glencore-Millionen suspekt, die der Börsengang des Rohstoffhändlers in einige Zürcher Gemeindekassen gespült hat. Inzwischen ist im Tal hinter dem Uetliberg eine regelrechte Bewegung entstanden. Die Leute wollen, dass ein Teil des Geldes in Entwicklungsländer fließt. Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz.
Alles begann in Hausen am Albis, im Theorieraum der Feuerwehr. Die SP-Ortspartei zeigte dort einen Dokumentarfilm des Schweizer Fernsehens. Der Reporter berichtet darin aus Sambia in Afrika, wo Glencore eine Kupfermine betreibt.
Schwefeldioxid ist giftig und ätzend, reizt Haut, Augen, Atemwege, kann Asthma verursachen.
Die Anwohner klagen über vergiftete Böden und schwere Gesundheitsschäden wegen der giftigen Abgase.
Gemäß einer Schätzung der Weltbank bläst Glencores Kupferhütte jährlich 140.000 Tonnen Schwefeldioxid in die Umwelt. Das ist 10-mal so viel, wie die gesamte Schweiz im Jahr ausstößt.
Glencore nimmt im Film keine Stellung und wies später schriftlich alle Vorwürfe zurück. Aber bei den rund 50 Anwesenden im Feuerwehrlokal von Hausen hatte der Film seine Wirkung nicht verfehlt.
Das ist eigentlich eingeschlagen wie eine Bombe. Von dort war es klar, man muss etwas machen.
Sagt Helena Heuberger, 66 ist sie, aus Opfelden, parteilos, pensionierte Sozialarbeiterin. Anlass, etwas zu machen, war das Glencore-Geld, von dem viele Zürcher Gemeinden unverhofft profitierten. Ivan Glasenberg, Glencore-Konzernchef, hatte dem Kanton Zürich nach dem Börsengang des Multis 360 Millionen Franken Steuern abliefern müssen. Knapp die Hälfte davon wurde über den Finanzausgleich an Zürcher Gemeinden überwiesen, auch ins Säuliamt. Nach dem Abend im Feuerwehrlokal bildeten sich in 6 Gemeinden Initiativkomitees mit Menschen aus allen politischen Lagern, angetrieben vom schlechten Gewissen, sagt Helena Heuberger. Sie verlangen, dass wenigstens ein Zehntel des Geldes in Entwicklungsländer fließt, in denen Glencore tätig ist. Der Zuspruch aus der Bevölkerung sei riesig gewesen.
Das haben wir vor allem gemerkt, wo wir in den Gemeinden Unterschriften sammeln, wie viel Zustimmung das da kommt. Es ist wie so an die Oberfläche gekommen und ich denke vor allem, realisieren die Leute, dass das alles auch mit uns zu tun hat. Also es gibt nicht nur die bösen Rohstoffhändler, sondern es gibt auch uns als Konsumenten.
Ein erstes Zeichen im Sinne der Initianten setzte die Gemeindeversammlung von Hiddingen. Sie stimmte der Initiative deutlich zu, gegen den Willen der Dorfregierung, auch wenn er ein gewisses Verständnis habe für das Anliegen, sagt der Hiddiger Finanzchef Bertram Turnherr.
Aber als Gemeinderat habe ich ein bisschen eine andere Optik dazu.
Das Glencore-Geld sei für die Gemeinde sozusagen Weissgeld.
Wir hinterfragen nicht, ob die anständig oder unanständig erworben worden sind, die Gelder, die dann am Schluss zu Steuern führen, sondern wir gehen davon aus, das ist in Ordnung. Und in dem Sinn können wir das dann qualifizieren und sagen, ja, jetzt im Fall von Glencore müssen wir das anders behandeln als mit anderen Steuergeldern.
Kommenden Sonntag müssen die Stimmberechtigten in Hiddingen noch an der Urne über die Initiative entscheiden. Die Glencore-Kritiker glauben auch diesmal fest an ein Ja und rüsten sich schon auf die nächsten Ausmarchungen in Sachen Glencore im Säuliamt, in Hausen, Opfelden, Affoltern, Kappel und Mettmenstetten.
Bangladesch arbeitet seine Kriegsverbrechen auf und das nimmt immer eigenartigere Formen an. Heute wurde Abdul Qadir Mollah vom obersten Gericht
zum Tode verurteilt, obwohl Mollah, ein führendes Mitglied der größten islamistischen Partei Bangladeschs, bereits im Februar vom Kriegsverbrechertribunal in Dhaka verurteilt worden war. Karin Wenger.
Abdul Qadir Mollah, der stellvertretende Generalsekretär der islamistischen Oppositionspartei, war einer der ersten Angeklagten, der Anfang Jahr vom Kriegsverbrechertribunal verurteilt worden war. Aber das Urteil erschien bereits damals vielen zu milde. Einer, der im Unabhängigkeitskrieg 344 Zivilisten umgebracht und unzählige Frauen vergewaltigt hatte, verdiene nichts weniger als den Tod. Hunderttausende zogen damals in Dhaka und im ganzen Land auf die Straße, vor allem Jugendliche. Sie forderten den Tod für Mollah. Den säkularen Jugendlichen ging es um die Identität ihres Landes, eine Identität, die sie nicht von Islamisten bestimmt haben wollten. Und es ging ihnen um Geschichtsaufarbeitung und Gerechtigkeit. Die Kriegsverbrechen liegen mehr als 40 Jahre zurück. Damals, 1971, erkämpften sich die Bangladeschi ihre Unabhängigkeit von Pakistan. Die Mitglieder der islamistischen Partei versuchten, diese Unabhängigkeit zusammen mit der pakistanischen Armee gewaltsam zu verhindern. Abdul Qadir Mollah war damals Teil einer Miliz und laut Gericht auch für ein Massaker in Dhaka verantwortlich. Seit Anfang Jahr nun sitzt beinahe die gesamte Führungsriege der islamistischen Oppositionspartei auf der Anklagebank des Kriegsverbrechertribunals in Dhaka. Das Tribunal wurde von der regierenden Premierministerin Sheikh Hasina ins Leben gerufen. Angeklagt sind 12 Personen, 9 davon gehören der islamistischen Oppositionspartei an. Kritiker sagen deshalb, die Regierungspartei wolle ihre politischen Opponenten per Kriegsverbrechertribunal ausschalten, um die Wahlen im kommenden Jahr zu gewinnen. Der Regierung konnte es tatsächlich nicht egal sein, als nach dem Urteil im Februar Hunderttausende von potenziellen Wählern demonstrierten und Mollahs Tod forderten. Das Parlament reagierte bald. Es erließ ein Gesetz, das der Regierung erlaubte, jedes Urteil des Kriegsverbrechertribunals anzufechten. Nur so wurde das Urteil des obersten Gerichts von heute überhaupt möglich. Zur Beruhigung der Gemüter trägt es nicht bei. Die Islamisten riefen nach der Urteilsverkündung zum Streik auf. In der Hafenstadt Chittagong kam es zu blutigen Zusammenstößen. Wohl nicht den letzten. Mehr Urteile stehen an.
Mit diesem Beitrag von Karin Wenger ist es 18.27 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit den UNO-Millenniumszielen und was aus ihnen geworden ist und den Frischzellenkuren für experimentierfreudige Wohlhabende. Zuerst aber geht's nach Venezuela. Der Wunschnachfolger von Hugo Chavez, Nicolás Maduro, sitzt als neuer Präsident auch ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt noch nicht richtig fest im Sattel. Ihm machen eine Versorgungskrise und die Ineffizienz des Staatsapparats zu schaffen. Um Gegensteuer zu geben, will Maduro diese Woche Sondervollmachten vom Parlament. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Wenn eine schwache Figur den starken Mann mimt, so kann es ziemlich autoritär ausgehen. Nicolás Maduro ist da keine Ausnahme. Er will für sich, eine Zeit lang zumindest, gesetzgeberische Vollmachten, damit er anstelle des Parlaments Gesetze auf den Weg bringen kann und im Expressverfahren.
Sobre la base de destruir el país, su economía, su energía, su estabilidad social, llevarnos un caos y llevarnos al escenario del intervencionismo.
Die bürgerliche Opposition und die kapitalistischen Spekulanten versuchten, Venezuela ins Chaos zu stürzen, mit dem Ziel, eine US-Militärintervention zu provozieren, sagt der Chavez-Nachfolger. Ohne Beweise vorzulegen, macht seine Regierung die USA und inländische Gegner der bolivarischen Revolution für alles verantwortlich, was schiefläuft. Für einen landesweiten Stromausfall vor kurzer Zeit oder für eine Explosion in einer staatlichen Ölraffinerie, die 46 Tote forderte. Ziemlich sicher haben beide Fälle eher damit zu tun, dass der Staat seit Jahren zu wenig investiert und die Anlagen verlottern.
Desarrollar todas las iniciativas en las distintas áreas de acción para completar el ciclo de estabilización de la economía.
Er werde wirtschaftspolitisch die Schrauben anziehen, verkündet Nicolás Maduro. Die bürgerlichen Saboteure sieht er als Verursacher der Versorgungskrise, die Venezuela im Würgegriff hat. Die Supermärkte sind halb leer. Milch, Mehl, Zucker oder Windeln und Toilettenpapier fehlen in den Regalen. seit der Sozialismus verschärft vorangetrieben wird und die Regierung Privatunternehmen und Landwirtschaftsbetriebe verstaatlicht, ist die Produktion zusammengebrochen. Unter staatlicher Führung produziert etwa ein Werk für Armierungseisen gerade noch ein Drittel dessen, was es als Privatbetrieb leistete. Wegen Rechtsunsicherheit sind auch die Investitionen der Farmer versiegt und die staatliche Produktion von Nahrungsmitteln kommt nicht vom Fleck. In immer kürzeren Abständen improvisiert Nicolas Maduro mit Notimporten. Die noch existierenden Privatbetriebe sind nicht ausgelastet, es vergehen bis zu 180 Tagen, bis ihnen die Staatsbürokratie die Devisen zuteilt, um im Ausland Rohmaterial zu beschaffen.
Se activó el órgano superior para la defensa popular de la economía. El gobierno desarticulará los planes desestabilizadores de los grupos opositores.
Eine Sonderbehörde werde die Versorgung überwachen und den Saboteuren das Handwerk legen, heißt es in der Tagesschau. Unter einer 0800er-Nummer können die Bürger Gewerbetreibende denunzieren, die Waren zu Schwarzmarktkonditionen verkaufen. Sie kriegen es dann mit der Miliz zu tun, mit bewaffneten zivilen Revolutionsanhängern. Es ist ziemlich durchsichtig, warum Präsident Maduro jetzt mit Sondervollmachten durchgreifen will. Im Dezember sind Gemeindewahlen fällig und es sieht nicht gut aus für die regierende Linke. Die Stimmung im chavistischen Wählerlager kippt wegen den Versorgungsengpässen und weil kein charismatischer Chavez mehr da ist. Die Regierungspartei hat Maduro verstimmt, weil er eigenmächtig Größen aus dem Showbusiness zu Kandidaten ernannte und sie den Anwärtern aus der Partei vor die Nase setzte. Verpasst es die Chavez-Linke bei den Gemeindewahlen zu punkten, so dürfte es eng werden für Nicolas Maduro. Interne Rivalen würden versuchen, ihn aus dem Staatspräsidium zu verdrängen. Maduro hat im April bei den Präsidentenwahlen den bürgerlichen Herausforderer nur ganz knapp geschlagen, mit 1,5% Stimmenvorsprung. Und ein Präsident, dem die Wähler davonlaufen, gilt vielen als Schwächling, auch im Regierungslager.
Die Millenniumsziele der UNO sind ehrgeizig. Bis 2015 die extreme Armut zu halbieren, ist das bekannteste. Dieses Ziel wurde bereits erreicht. Viele andere aber nicht, beispielsweise AIDS in Entwicklungsländern zurückzudrängen. Die UNO ist nun daran, die Ziele zu erweitern. Eines könnte sein, die extreme Armut bis dann ganz auszurotten. Franco Battel hat in Genf zwei Experten getroffen, die Bilanz ziehen und vorausschauen.
Martin Kohr ist Direktor des Genfer South Center. Dieses wird von Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert und deren Interessen vertritt es. Die extreme Armut bis 2030 auszurotten, ist für Martin Kohr nicht nur möglich, sondern Pflicht.
I think by 2030 we should do it, otherwise we should be very ashamed of ourselves.
Schämen sollten wir uns, wenn wir das nicht schaffen. Denn Nahrung und Wasser gibt es genug auf unserem Planeten, sagt der Ökonom aus Malaysia. Dass es klappte, die extreme Armut zwischen 2000 und 2015 zu halbieren, ist eine Erfolgsgeschichte, deren Erklärung ziemlich simpel sei.
A lot of the progress in reducing poverty was done in one country, that was in China.
China hatte mit Abstand größten Anteil daran, dass die extreme Armut halbiert werden konnte. Dank Chinas rasantem Wachstum schafften mehr als eine halbe Milliarde Chinesen den Aufstieg aus der Armut. Das allerdings dürfte sich so kaum wiederholen. Gilles Carbonnier ist Professor mit Schwerpunkt Entwicklungspolitik am Genfer Graduate Institute. Will die Welt die extreme Armut auch in den nächsten 15 Jahren weiter reduzieren, braucht es neben Wachstum vor allem eines.
On ne parle que très peu des problématiques d'inégalité dans la répartition des richesses
et que Man muss über die Verteilung des Reichtums sprechen, über mehr Gleichheit. Ein heikles Thema, sagt Professor Carbonnier, weil es eminent politisch und gleichzeitig so wichtig ist. Denn jene Staaten, die wirtschaftlich wachsen und für sozialen Ausgleich sorgen, reduzieren ihre Armut am schnellsten. Mehr Ausgleich braucht es, sagt auch Martin Kohr vom South Center. Kohr meint aber vor allem den Ausgleich zwischen Nord und Süd und nennt als Beispiel Afrika.
Many African countries today are still suffering from importing cheap subsidized food and agricultural products.
Viele afrikanische Länder leiden darunter, dass Europa und die USA ihre Märkte mit subventionierten und darum oft spottbilligen Lebensmitteln überschwemmen. Afrikanische Bauern können nicht mithalten und verarmen. Gilles Carbonnier, der Schweizer Professor, fordert für 2030 einen weiteren Zusatz, der unbedingt auf die UNO-Agenda gehört.
Für mich gibt es ein Element essentiell, c'est l'imbrication entre la soutenabilité environnementale et les processus de développement économique.
Wachstum und Umweltschutz müssen auch bei den Millennium-Zielen verbunden werden, denn die Armut könnte wieder wachsen, wenn immer mehr Länder unter Umweltkatastrophen wie Dürren oder Überschwemmungen leiden. Martin Kohr setzt die Akzente anders. Die Millennium-Ziele müssen ökonomischer werden, denn nur wenn mehr Leute in Entwicklungs- und Schwellenländern einen Job finden, kann man Armut nachhaltig reduzieren, sagt Kohr. Dass das Wachstum der eigentliche Motor der Armutsbekämpfung ist, das sagen beide Experten. Dennoch ist die UNO mit ihren Millennium-Zielen nicht einfach ein Statist. Länder mit großer Armut und schwachem Wachstum waren und sind auf Hilfe angewiesen. Und hier hat die UNO geholfen, Gelder zu mobilisieren.
L'engagement ou cet élan politique des objectifs du millénaire pour le développement a sans doute contribué.
Die Millennium-Ziele haben politisches Engagement geweckt. Themen wurden mit Nachdruck auf die internationale Agenda gehievt, Fort- oder Rückschritte regelmäßig bilanziert. Zum Beispiel die Kindersterblichkeit um 2/3 zu reduzieren oder die weitere Ausbreitung von HIV und AIDS zu unterbinden. Ziele, die anders als die Halbierung der Armut nicht erreicht wurden, sie werden auf der Liste bleiben.
Der letzte Beitrag führt uns in eine Welt, in die wir selten nur Einblick erhalten. Ein verschwiegenes Milliardengeschäft des Medizinaltourismus, hoch oben über dem Genfersee gelegen zwischen Lausanne und Montreux. Dort lassen sich Lateinamerikaner, Russen und immer mehr Chinesen mit sogenannten Frischzellen von Schweinen und Schafen behandeln. Unser Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder konnte eine dieser lukrativen, diskreten Kliniken besuchen.
Ende der Straße. Der Berg so steil, dass die Schritte bergan zu Kinderschritten schrumpfen. Die Klinik möchte nicht, dass wir den Ortsnamen nennen, aus Sicherheitsgründen. Macht nichts. Der Ort tut nichts zur Sache. Was uns interessiert, ist noch ein paar Schritte weiter bergan. Halb verborgen im Schatten von Kastanienbäumen. Dort grasen schwarze Schafe. Gut 50 Stück. Der kostbare Rohstoff des Orts, wobei richtig kostbar werden die Schafe erst andernorts. Marmor, dunkle Hölzer, helles Leder. Clinique La Prairie am Genfersee. Eine Musikdose leiert dezent. Sieht hier aus wie die Bar eines Nobelhotels. Auf einem der hellen Ledersessel sitzt der Direktor, Adrian Heini. Er trägt einen weißen Mantel, Rolex, Goldbrille. Dr. Heini ist Arzt und Direktor in einem. Er macht aus den schwarzen Schafen bares Geld.
Seit der Zeit des Dr. Nihans haben wir unsere eigene Schafherde. Diese jungen Lämmer, die dann geopfert werden.
Die große Zeit des Dr. Nihans, das waren die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Damals pilgerten selbst Staatschefs zu Dr. Nihans für eine Frischzellentherapie. Nihans ließ trächtige Tiere schlachten, die Föten wurden zerkleinert und als Frischzellen gespritzt. Vor 60 Jahren rettete Dr. Nihans gar Papst Pius XII., heilte das blutige Erbrechen und den dauernden Schluckauf des Papstes. Durch Frischzellen. Angeblich. Doch ausgerechnet Dr. Heini bezeichnet die Frischzellentherapie als historischen Irrtum.
Man rückblickend eben wahrscheinlich sagen muss, Frischzellentherapie mit der Idee von Dr. Nihans nicht, dass diese Zellen dann in das betreffende Organ wandern, hat es gar nicht gegeben.
Ein seltsamer Geschäftsmann, der die Methode kritisiert, auf der sein Geschäft fußt. Der Medizinhistoriker und Kulturwissenschaftler Eberhard Wolf kennt die Zeit von Dr. Nihans und seiner Frischzellentherapie. Die Forschung über den Hormonhaushalt steckte damals in den Kinderschuhen.
In den allerersten Anfängen hat das seine Wurzeln in einer Avantgarde gehabt und hat sich dann in etwas entwickelt, was man eine Art Alternativmedizin oder Parallelmedizin nennen kann.
Welche die Schulmedizin aber vehement ablehnte. Den Bernhard Niehans jedoch hielt das nicht auf.
Er ist insgesamt eine relativ charismatische, eindrucksvolle Person gewesen und ich denke, daraus erklärt sich auch der riesige Erfolg, den er gehabt hat. Also, dass sehr, sehr viele sogenannt schöne, reiche und berühmte an den Genfersee zu Paul Niehans gepilgert sind.
In der Hoffnung auf ein medizinisches Wunder. 1971 starb Paul Niehans in Montreux. Was bleibt? Marmorboden, Fitnessgeräte. Ein rüstiger Greis zerrt an Hebeln, schwitzt und schnauft. Den persönlichen Fitnesstrainer im Nacken. Willkommen in der Klinik La Prairie. Sportprogramm, Diät und natürlich das sogenannte CLP-Extrakt, gewonnen aus der Leber junger Schafe. Das Extrakt wird geschluckt, auf nüchternen Magen, unter ärztlicher Aufsicht. Mindestaufenthalt eine Woche. Kosten mindestens 20.000 Franken. Was auffällt, das sind die vielen hilfreichen Geister. Immer ist da schon jemand, der einen anlächelt. Auf einen Patienten kommen drei Angestellte. Zurückhaltend, aber in Bereitschaft. Zurück zum Arzt, zu Dr. Heini. Der Mediziner, der sagt, sein Präparat stärke das Immunsystem, lindere typische Managerbeschwerden.
Wieder besser schlafen, wieder größere Resistenz gegen Stress, bessere Performance.
Revitalisierte Manager seien dynamischer. Die Chinesen nehmen das sehr ernst. Da komme manchmal der Firmenchef gleich mit seinem ganzen Kader zur Kur. Der Druck nimmt zu, die Belastung steigt, auch oder besonders in der Weltwirtschaftskrise im Wettbewerb zwischen alten Mächten und aufsteigenden Staaten.
Da ist es automatisch eine weltweite Tendenz, nicht, dass man eben vital und energetisch und so jung als möglich bleiben will.
Der Kulturwissenschaftler sieht das im größeren Zusammenhang. Angebote wie die Revitalisierung in der Klinik La Prairie profitierten von einem Zauberbergeffekt, sagt Wolf.
Die Schweiz als gleichzeitig gesundes, aber auch hochtechnisiertes, hochmodernes Land und auch sehr rein.
Ein Image, das noch immer wie ein Magnet die Menschen an den Genfersee zieht, wo sie versuchen, etwas von dieser Reinheit in sich aufzunehmen. Zum Beispiel als Extrakt der Schafsleber aus der Hand von Dr. Heini.
Das wird jetzt geschluckt, genau. Das mit einer speziellen Lösung, nicht? Dass der Extrakt dann in der Dünndarmwand persorbiert wird.
Wohl bekomm's.
Das war Sascha Buchbinder, seit einigen Wochen quasi unsere Frischzelle in der Westschweiz. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Ursula Hürzeler, für die Nachrichten Andreas Freudig, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.